Brüssels Kunstklang.
Ja, es gibt Veranstaltungen, die sind mehr als einfach nur ein Konzert oder ein Theaterabend. Die schaffen Erinnerungen an Sommernächte, an besondere Orte und an dieses Gefühl, für ein paar Stunden komplett im Moment zu sein. In dieser Folge von Kassel Kunstklang geht es genau darum, um den Kultursommer Nordhessen. Seit vielen Jahren bringt das Festival Musik, Theater und Kultur auch an ganz außergewöhnliche Orte in der Region. Und geprägt wurde dieser Kultursommer vor allem auch von einer Frau, Maren Mattes. Mit ihr spreche ich über die Idee hinter dem Festival, über besondere Begegnungen und darüber, warum Kultur gerade außerhalb klassischer Bühnen manchmal ihre größte Kraft entfaltet. Ja, nach 27 Jahren übergibt Maren Mattes den Staffelstab an Insa Pianka, die künftig die Leitung des Kultursommers Nordhessen übernimmt. Und wir schauen jetzt aber nochmal zurück auf die Jahre, die Maren Mattes erlebt hat.
Kassels Kunstklang. Eine Audioreise, die die schönsten Kulturspots der Stadt Kassel erklingen lässt. Jeden Monat erzählen wir die Geschichten hinter den Kulturstätten unserer Stadt. Und jetzt öffnen wir die Türen zu einem neuen Kapitel der Kunst in Kassel.
Wir reden mit Maren Mattes über gestern, heute Morgen, über Konzertideen, Wetterdramen, musikalische Gänsehautmomente, Durchhalten manchmal auch und über die Frage, wie klingt eigentlich der perfekte Sommer? Erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Dankeschön.
Liebe Maren, 28 Jahre Kultursommer, da fragt man sich, ist das immer noch Beruf oder längst eigentlich Berufung?
Das ist Berufung und das ist vor allen Dingen Leben, weil so richtig raus kommt man aus dem Job gar nicht mehr. Im Winter ein bisschen mehr als im Sommer, aber im Sommer ist alles eins.
Wie sieht denn so der ganz normale Wahnsinn bei dir aus?
Der ganz normale Wahnsinn heißt, dass man morgens um 9 oder vielleicht auch um 10 ins Büro geht und nachts um 1 oder 2 nach Hause kommt, wenn man von der Veranstaltung gekommen ist. Das bedeutet einfach ganz, ganz viel Organisation, viel Zuhören, viel Umherreisen, viel fühlen, ist das alles richtig, viel einrichten und immer wieder die nächste Veranstaltung im Blick zu haben.
Du hast mir im Vorfeld gesagt, ohne das Team ginge das so wahrscheinlich auch gar nicht. Welches Team steckt denn dahinter?
Wir sind zurzeit ein Team von 4 Frauen, manchmal sind es 3, momentan 4, haben noch einige Werkstudentinnen dabei und ein großes Team von Studenten und Studentinnen im Sommer. Aber der Kern, das sind 4 Frauen, die alles vorbereiten, die das komplette Marketing machen, die sich um die Finanzierung, um die Abwicklung kümmern, um das ganze Büro, um die Geschäftsstätte, teilweise auch um den Kartenvorverkauf.
Und du hast gesagt, ihr habt Kinder großgezogen in diesem Team.
2 von uns sind tatsächlich schon 28 Jahre dabei und wir haben insgesamt 3 Kinder, also ich einen Sohn und meine Kollegin einen Sohn und eine Tochter. Und das war dann natürlich so, dass im Sommer manchmal Engpässe da waren und dann wurde der Laufstall aufgestellt oder es gab Hausaufgabenbetreuung und manchmal war ein Kind krank, das musste dann auch mitbetreut werden. Also irgendwie haben wir das aber ganz gut hingekriegt. Und wenn Not am Mann war, dann musste mal einer von zu Hause arbeiten, da war von Homeoffice noch überhaupt keine Rede.
Nimmst du uns mal mit, 28 Jahre, drehen wir das Zeitrad jetzt zurück. Deinen ersten Tag, weißt du das noch?
Ziemlich genau, das war sehr, sehr aufregend. Ich bin reingeschmissen worden in den Kultursommer. Es war Januar, es war mein erster Tag. Meine Vorgängerin war gegangen und hatte eine Assistentin da gelassen, die mir am ersten Tag sagte, sie würde jetzt nicht mehr bleiben, sie hätte noch 3 Tage, dann würde sie Urlaub nehmen und hiermit hätte ich die Kündigung. Ich hatte eine Kollegin, die war halbtags da und überhaupt kein Programm. Die Gelder waren zum Teil nicht beantragt worden, es war nichts vororganisiert, aber es sollte dann im Mai irgendwie losgehen. Das war schon ziemlich aufregend.
Und wie hast du diese Challenge dann bewältigt? Wie kann ich mir das vorstellen? Was gehört alles zu so einer Planung? Mittlerweile weißt du das ja nach 28 Mal dann dazu im Vorfeld.
Ich hatte ja einige Erfahrungen als Kulturmanagerin beim Hessischen Rundfunk und bei den Kasseler Musiktagen. Also habe ich erstmal alle Künstler angerufen, die ich kannte und habe sie gefragt, ob sie bei mir spielen würden. Und die meisten haben auch tatsächlich zugesagt. Dann hatte ich eine große Rundreise in den verschiedenen Landkreisen, wo mir die Kulturbeauftragten gezeigt haben, wo man spielen kann. Ich habe also Steinbrüche kennengelernt, Kulturscheunen, Kirchen natürlich, Kloster, Innenhöfe und viele, viele Kooperationspartner, also Kulturvereine, die vor Ort waren, die gesagt haben, wir würden gerne, dass der Kultursommer kommt. Und aus dieser Gemengelage, also Künstler und Orte, habe ich dann ein Programm zusammengestellt. Irgendwie noch versucht, Geld zusammenzukriegen. Und ich glaube, das erste Programm, das waren so 60 oder 70 Veranstaltungen tatsächlich.
Und das ist ja wirklich aus der Hüfte dann gekommen, oder? Also wie viel Zeit hattest du? 3 Monate?
3 Monate, genau. Also 3 Monate und dann musste natürlich auch noch das Heft gedruckt sein und verteilt sein. Und wir hatten damals noch kein internetgestütztes Ticketsystem. Das heißt, es wurden tatsächlich auch so Hardtickets verteilt an verschiedene Stellen, die dann da abgeholt und verkauft werden konnten. Und ich glaube, sogar mit den E-Mails war das schwierig. Also es war 1991. Also vieles war technisch tatsächlich noch im Argen.
Woran merkst du denn persönlich, jetzt beginnt der Kultursommer?
Dass ich Albträume davon habe, dass es durchregnet oder ich versucht habe, irgendetwas zu organisieren oder vergessen habe, irgendetwas zu organisieren, was ganz, ganz wichtig war. Also dann merkt man, der Kultursommer fängt jetzt an und es begleitet mich tatsächlich jedes Jahr vor der Eröffnung.
Das ist wie früher in der Schule, oder? Wo man diese Träume hatte vom ersten
Schultag. Nein, es ist tatsächlich so. Manchmal wache ich morgens auf und lache und denke, das kann es doch nicht sein. So langsam müsstest du da doch drüber stehen. Aber mit so ein bisschen Lampenfieber und Aufregung arbeitet es sich auch tatsächlich genauer. Und wenn man ganz cool ist, dann macht man viel eher Fehler, als wenn man so ein bisschen auf Hab-Acht-Stellung ist und denkt, hast du wirklich an alles gedacht? Musst du noch irgendetwas kontrollieren? Für die Veranstaltung ist es sinnvoller.
Wir sind ja im Gestern gerade und machen so eine kleine Rückschau. Wir schauen jetzt in deinen Rückspiegel sozusagen auf deiner Zeitachse. Was ist denn mal passiert oder sind denn überhaupt mal irgendwelche Sachen passiert, wo du dir gedacht hast, oh Gott, jetzt kriege ich aber heiße Ohren. Es hätte nicht sein dürfen.
Oh ja, zum Beispiel rief mich irgendwann der Klaviertransporteur an und sagte, wir stecken jetzt hier im Treppenhaus fest und es geht nicht vor und zurück. Der Flügel passt hier nicht durch die Tür. Und ich hatte abends ein ausverkauftes Konzert und wusste erstmal nicht, was ich tun sollte. Und am Wochenende einen kleineren Flügel zu bekommen und den noch nach Bad Cuxhaven zu transportieren, das war tatsächlich eine große Aufgabe. Ich habe es dann irgendwie auch geschafft. Die Musikakademie hat mir einen Flügel zur Verfügung gestellt. In den Sommerferien kam dann noch jemand und schloss auf. Und der Pianist war nicht so richtig begeistert, weil der Flügel schon sehr klein war. Er sagte aber, wenn ich das nicht kann, dann bin ich kein ordentlicher Pianist. Ich muss auch mit diesem Instrument umgehen können. Und am Ende war es wirklich ein tolles Konzert. Aber es sah zwischendurch wirklich so aus, als müsste ich es absagen. Eine andere Geschichte ist eine Veranstaltung von Ben Becker, der hier in der Reithalle zu Gast war und Balladen rezitieren sollte und wollte. Und mir wurde gesagt, der Mann ist ganz, ganz schwierig. Da musst du wirklich aufpassen. Da kann sonst irgendwas passieren. Also bin ich die ganze Probe dabei gewesen und war ganz erleichtert, weil alle waren gelassen. Alles war gut. Und dann komme ich nach Hause und 5 Minuten später klingelt das Telefon und mein Techniker ist am Apparat und sagt, Ben Becker möchte ein Pferd haben. Wozu möchte der ein Pferd haben? Ja, das ist eine Reithalle und Ben Becker möchte auf dem Pferd einreiten. Woher soll ich denn jetzt ein Pferd kriegen? Ach, sagte, das habe ich schon gemacht. Hier ist ein Pferd, das hat in einer Musical-Produktion mitgewirkt. Das können wir haben. Dann habe ich mich noch so ein bisschen rumgestritten mit dem Manager, wer das Pferd nun bezahlt. Dann habe ich meinen Versicherungsagenten angerufen und habe gefragt, sind wir gegen Pferde im Publikum versichert? Sagte, der spinnst du? Dann habe ich lange mit ihm rumdiskutiert und habe gesagt, wenn du mir das jetzt nicht versicherst, muss ich es absagen. Sagte, nee, mache ich. Ich versichere das. Dann habe ich gesagt, kann ich das auch schriftlich haben? Dann sagte er, muss das sein? Sag ich, ja, das muss sein. Dann sagte er, ich schicke jetzt eine Mail raus, aber wenn nichts passiert ist, die Mail bitte löschen hinterher. Ich habe sie dann auch löschen können. Ben Becker kam auf einem Pferd in diese Reithalle geritten, mitten zwischen dem Publikum durch. Ich habe Heidenängste ausgestanden, vor allen Dingen, wenn ich diese Riesenhufe des Pferdes gesehen habe und die Damen in High Heels, die da gewesen sind. Und dann ging er auf die Bühne, rutschte nicht ganz elegant runter und es begann ein grandioser Abend. Der sollte ursprünglich 75 Minuten dauern. Er hat 3,5 Stunden gedauert und hinterher im Hotel hat er noch weiter Programm gemacht. Also es war sehr lustig, aber auch sehr aufregend.
Das kann ich mir vorstellen. 28 Jahre, da passiert ja auch wahnsinnig viel. Und du hast jetzt schon über Challenges geredet. Wir haben über oder im Vorfeld auch mal darüber gesprochen, als die Pandemie ja wirklich vieles lahmgelegt hatte auch, dass man ja auch gerade mit Konzerten ja neu denken musste. Da ist bei euch, glaube ich, ganz viel passiert auch im Team an neuen Ideen, ne?
Dass ganz viel passiert. Zu Beginn war das so, dass ich es nicht so richtig ernst genommen habe. Es war ja Mitte März und wir wollten Ende Mai, glaube ich, anfangen. Und dann habe ich gesagt, okay, das stehen wir jetzt durch und habe mein Programmheft verteilt und habe gedacht, das wird schon wieder weggehen in 2-3 Wochen. Aber wie so viele habe ich mich natürlich auch getäuscht. Und als uns die Dimension dessen klar wurde, was da auf uns zukommt, so einigermaßen, haben wir beratschlagt, was tun wir. Und ich hatte dann vor mir auf dem Schreibtisch rechts den Antrag auf 100% Kurzarbeit und links ein Konzept, wie wir es machen könnten. Und dann haben wir beraten und haben im Team, und hat auch mein Team wirklich gesagt, wir können nicht einfach nach Hause gehen, das kommt überhaupt nicht in Frage, wir müssen hier irgendetwas machen. Und dann haben wir gemacht. Und zwar wirklich als erstes Festival in Deutschland haben wir aufgemacht und haben veranstaltet. Nur Open Air, je nach der Lage, also was man durfte, je nach Verordnung, haben wir mit 50 oder 100 Personen Publikum gerechnet. Wir haben gesagt, jeder bringt seinen Stuhl selber mit, damit wir nichts desinfizieren mussten. Wir haben zwei Veranstaltungen hintereinander gemacht, eine Stunde lang, ohne Pause, mit den entsprechenden Eingangssituationen. Und wir hatten so kleine Fußballhütchen, fürs Fußballtraining wird das benutzt. Die haben wir immer auf den Rasen gelegt, in Abständen. Und jeder durfte sich dann ein Hütchen suchen, wo er seinen Stuhl draufstellte, damit die Leute nicht zu nah beieinander saßen. Dazu hatten wir eine kleine Picknickbühne. Wir haben Beethovens komplette Streichquartette Open Air gespielt, zum Teil neben Fußballtrainingslagern. Das war da nicht so ideal. Aber im Wald, auf den Wiesen, auf Schulhöfen. Die Leute waren dankbar, die Künstler waren noch viel dankbarer. Denn viele hatten seit Wochen, seit Monaten nicht mehr gespielt, als sie bei uns waren. Also es war wirklich, es war schön, muss man sagen. Und wir hatten ganz, ganz kleine Teams. Wir haben mit unseren Familien zum Teil auch gearbeitet, die sich möglichst auch nicht begegnet sind, damit wir nicht in die Verlegenheit kommen, dass jemand wirklich krank wird. Und tatsächlich ist in dieser Saison auch nichts passiert. Und auch rund um den Kultursommer ist nichts passiert. Und dazu hatten wir auch grandiose Co-Veranstalter. Ich weiß, dass wir einmal in einer Kirche waren. Wir hatten ein Open-Air-Konzert, 12 Grad Niesel. Und wir mussten mit diesem Konzert reingehen, sonst hätte das ausfallen müssen. Es waren Holzbläser und die sind nicht ganz so wetterfest wie Blechbläser. Also haben wir gesagt, wir gehen in eine Kirche. Und um da reinzugehen, hätten wir uns jetzt aber die Impfpässe aller vorzeigen lassen müssen, dass sie eben diese Impfnachweise. Und das hatten wir im Vorfeld nicht kommuniziert, also wussten wir, das wird nicht funktionieren. Dann habe ich mich erkundigt und habe festgestellt, wenn wir eine Andacht machen, dann brauchen wir keine Impfpässe. Und dann habe ich einen Pfarrer angerufen und habe ihn gefragt, ob er nicht aus diesem Konzert eine kleine Andacht machen könnte. Und es war richtig schön. Also er hat am Anfang begrüßt, hat diese Kirche gewürdigt und hat uns eingestimmt. Am Ende gab es einen Segen und es war so, dass ich wirklich hinterher gedacht habe, warum machen wir das nicht immer so?
Sag mal, hat der Job dich so gemacht, dass du dann so erfinderisch wurdest oder liegt es doch in deiner Natur? Diese spontane, schnell mal alles anders machen, muss man ja auch können.
Ich glaube, das war schon immer so. Ich wollte schon immer organisieren. Ich wollte auch immer, vielleicht wollte ich auch immer bestimmen, was getan wird. Vielleicht liegt es daran. Und meine Jobwünsche waren, so als ich 16, 17 war, entweder Hoteldirektorin oder in den diplomatischen Dienst oder Kulturmanagerin. Und für Kulturmanagement gab es aber damals noch keine Ausbildungen. Deswegen habe ich dann Musikwissenschaft studiert.
Da schau her, was alles mal rauskommt bei solchen Gesprächen. Jetzt haben wir über kuriose Momente geredet, Umplanungen, über die Pandemie schon. Es gab ja sicher auch manchmal Konzepte oder Ideen, die du vielleicht gemocht hast oder ihr im Team gemocht habt, aber gar nicht umgesetzt habt. Gibt's da was, wo du sagst, das liegt eigentlich in der Schublade, würde ich doch gerne mal raustun, aber haben wir noch gar nicht?
Ach, da gibt's das eine oder andere, ist aber nichts richtig Spektakuläres dabei. Wir wollten zum Beispiel immer mal eine Serie machen mit Konzerten auf Landgütern. Aber immer ist uns irgendwie was dazwischen gekommen. Dann waren dann so zwei Landgüter dabei, aber der Rest fiel ins Wasser. Also wir haben es nie tatsächlich thematisiert. Wir haben in der Tat zu Beginn des Kultursommers jede Saison unter ein bestimmtes Motto gestellt. Es war mal Frankreich, mal war es Wasser, mal war es eine Farbe. Haben dann aber festgestellt, dass es sehr wirkungsvoll ist für die Presse, wenn man so eine Presseerklärung rausgibt, aber dass es am Inhalt eigentlich nichts ändert und dass es auch am Besuch nichts ändert und dass aufs Ganze gesehen das Publikum auch nicht interessiert ist an einem Thema, was sich über 80, 90 Veranstaltungen zieht.
Gibt es denn so besondere Herzensmomente, die sich bei dir unter die Haut eingebrannt haben? Wir haben vorhin darüber gesprochen, es sind fast 3000 Veranstaltungen, ordentlich. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch anrührende Momente gab, sicherlich.
Sehr, sehr anrührende Momente. Wir haben zum Beispiel eine Reihe mit großen Jugendsinfonieorchestern und zu Beginn dieser Reihe haben wir die in einer Scheune spielen lassen, richtig auf dem Lande. Das war eine irrsinnige logistische Aufgabe, weil es gab tatsächlich nur diese Scheune, also 4 Wände und ein Dach. Das heißt, wir haben Wohnmobile und Wohnwagen und Zelte aufgestellt, um überhaupt die Künstler, dass sie sich umziehen konnten, dass sie zwischendurch rausgehen konnten. Während des Konzerts fuhr der Bauer nebenan Gülle. Also es war sehr, sehr aufregend. Und als ich in einem dieser ersten Konzerte saß und dieses Orchester mit 100 Mann auf der Bühne hatte, da ist es mir wirklich warm ums Herz geworden. Dass ich sowas machen kann, dass wir sowas auch in Nordhessen präsentieren können und dass es funktioniert und dass dieser wunderbare Klang, es war Richard Strauss damals, der gespielt wurde, dass das hier über die Felder schallt, das ist wahnsinnig. Und es ist bei mir immer wieder, es ist die Klassik, es ist besonders die Kammermusik, die ich mag und es sind die A Cappella-Konzerte. Alles andere ist natürlich auch toll, aber das ist meine Herzensmusik auch.
Und hast du auch Herzensorte? Das hast du die Scheunen erwähnt. Gibt es auch so Herzensorte, Locations vom Kultursommer, wo du sagst, das ist schon ganz außergewöhnlich oder kriege ich immer noch Gänsehaut?
Diese Gänsehautmomente finden eigentlich fast überall, aber nie berechenbar statt, weil es immer eine Kombination ist aus wunderschönen Orten und davon haben wir wirklich ganz, ganz viele. Aber dazu muss dann das Wetter kommen, dazu muss die richtige Sonne, das richtige Licht kommen, dazu muss die Stimmung kommen, dass alle pünktlich da ist, dass der Caterer den Wein kühl gehalten hat, dass die Musiker gut gelaunt sind. Und dann rieselt es wirklich über den Rücken, muss man sagen. Aber es muss immer zusammenkommen.
Sag mal, 28 Jahre, das ist ja ein ganzes Berufsleben schon. Da kriegst du natürlich auch ganz viel Musikgeschichte, also du hast vorhin von der Klassik gesprochen, aber ja auch Geschichte in der Gesellschaft mit. Wie hat sich denn der Kultursommer auch vielleicht verändert durch die Zeit in diesen 28 Jahren, wo du sagst, Mensch, das, was wir vor 26 Jahren gemacht haben, das könnten wir heute vielleicht gar nicht mehr machen? Oder ist sich das immer treu geblieben?
Ich denke, die Inhalte sind sich tatsächlich treu geblieben. Was sich sehr verändert hat, sind die technischen Ansprüche und die Marketingansprüche. Wir sind früher zu Konzerten gefahren mit 2 Leuten in einem PKW und da waren dann 4 Notenständer drin und vielleicht mal 2 Scheinwerfer und ein kleines Fähnchen. Das war es. Wenn ich mir anschaue, mit wie viel Equipment heute meine Techniker kommen, natürlich auch, wenn Bescheid wird, also Streichquartett in der Kirche geht anders als Fritzler vor dem Dom, wo in diesem Jahr zum Beispiel die Söhne Mannheims spielen. Aber dieses Großequipment, das haben wir früher überhaupt nicht gehabt. Und Presse hieß, dass wir die hiesige Zeitung informierten und Pressemitteilungen rausgaben und dass wir Plakate klebten. Aber wir redeten natürlich nicht von Social Media und wir haben auch nicht von Newslettern geredet und haben auch nicht in der Weise plakatiert oder Interviews gegeben. Also das hat sich wirklich wahnsinnig geändert. Wenn ich auf die Programme schaue, die wir Anfang der 2000er gemacht haben, es sind viele Dinge, die sich durchgezogen haben. Wir sind ein bisschen poppiger geworden, ein bisschen unterhaltsamer als am Anfang. Wir haben vielleicht auch so ganz am Anfang in der ersten Planung haben wir noch mehr regionale Künstler dabei gehabt als jetzt, aber sie spielen jetzt auch immer noch eine große Rolle.
Mach doch mal jetzt auch bei uns ein bisschen Werbung für den Kultursommer. Was erlebt man alles? Allein 2025 ja vielleicht schon, dass jemand, der den Kultursommer noch nie so erlebt hat oder gar keine Ahnung hat, so ein paar Bilder in den Kopf auch bekommt.
Vielleicht muss man dazu erstmal zur Eröffnung gehen. Die Eröffnung ist im Schlosspark Wilhelmsthal. Das ist eine grandiose, zauberhafte Rokoko-Kulisse, eines der schönsten Rokoko-Schlösser Deutschlands. Und in diesem Park haben wir ganz, ganz viele Bühnen aufgebaut und es sind Musiker da, Jongleure, Artisten, Zauberer, Akrobaten, alles, was man sich vorstellen kann. Man bringt seinen Picknickkorb mit oder kann sogar den Picknickkorb auch bei uns vorher vorbestellen, wenn man zu Hause keinen Kartoffelsalat vorbereiten möchte. Und dann kann man den ganzen Tag sitzen oder flanieren und schauen und staunen oder auch mitmachen. Das geht von 12 bis 17 Uhr. Und das ist eine Veranstaltung, wo so ein Querschnitt des Kultursommers eigentlich gezeigt wird. Es ist sehr familiär, es ist nicht anstrengend. Wenn man keine Lust mehr hat auf diese Bühne, dann geht man einfach zur nächsten oder macht eine kleine Pause und trinkt ein Gläschen. Und das ist das Prinzip des Kultursommers. Es soll gar nicht anstrengend sein. Die Orte, die wir haben, sind keine Kulturtempel. Es sind spannende Orte, es sind Orte, wo sonst was ganz anderes stattfindet. Wir haben zum Beispiel auch schon in einer Würstekammer eine Lesung abgehalten. Wir sind natürlich klassisch in Kirchen und auf Schlosshöfen oder mal auch einfach am Flussufer. Wir haben Konzerte mitten im Wald auf Waldlichtungen, Unterbuchen, wo wir dann einen Flügel hinstellen. Wir haben Sonnenaufgangskonzerte morgens zwischen 5 und 6, wann eben die Sonne aufgeht. Mal mit einer sehr ruhigen Musik, aber mal auch richtig was zum Wachwerden, von Klassik bis Folk. Also es sind Eindrücke, die man sonst nicht bekommt. Man erlebt viel Kultur, die man vielleicht auch sonst sich so gar nicht anhören würde. Und vor allen Dingen erlebt man Landschaft, nordhessische Landschaft. Es ist ja wirklich märchenhaft bei uns. Wir sind in der Grimmheimat Nordhessen. Das heißt da, ja, wo man im Prinzip Rumpelstilzchen um die Ecke erwartet, wo man einen Turm sieht und denkt, ach, das war da mit Rapunzel oder ein Schloss mit Rosen bewachsen, wo man ganz klar erkennt, da war Dornröschen am Werk.
Jetzt hast du schon die Sonnenaufgangskonzerte zum Beispiel erwähnt. Das ist ja sicher etwas ganz Besonderes, wo doch die Leute dann auch von diesem Ort sicher ganz magisch wieder gehen, oder?
Dieser Ort ist der Hohe Dörnberg und der hat tatsächlich auch was Magisches. Also das ist ein, ich glaube, manche Menschen reden davon, von starken Orten. Und es geht zum Beispiel die Sage, dass früher die Kinder, die Keuchhusten gehabt haben, über Nacht auf diesen Berg gebracht wurden und am nächsten Tag geheilt wieder runtergeholt wurden. Also es ist ein wirklich magischer Ort. Und die Menschen, die zu diesen Sonnenaufgangskonzerten kommen, zum Teil machen sie die Nacht durch und wandern hoch. Zum Teil stehen sie sehr früh auf. Sie kommen mit Schlafsäcken, sie kommen mit Picknickdecken, sie kommen mit Klappstühlen, sie kommen mit heißem Kaffee oder auch mit einem Glas Sekt und erwarten ein Konzert und sind verzaubert.
Hast du denn das Gefühl, es gibt Formate, da weißt du ganz genau, das trifft die Leute mitten ins Herz und da könnt ihr euch schon schelmisch freuen im Hintergrund, im Team, weil ihr wisst, dass es jetzt was ganz Besonderes wird, oder ist das immer neu?
Es gibt Orte, von denen wissen wir ganz genau, das funktioniert. Also wenn ich ein Ensemble an zwei Orten habe und der eine heißt Scheune am Fluss und der andere heißt Stadthalle, dann weiß ich, Scheune am Fluss ist sofort ausverkauft und das gleiche Programm in der Stadthalle, da muss ich richtig dran arbeiten, um die Tickets wegzukriegen. Also das ist ein Punkt. Die Formate, die gut laufen, sind zum Beispiel A Cappella. Das ist, was die Leute auch von uns erwarten, was wir auch wirklich viel und hochqualitativ anbieten. Und zu jedem Format gibt es im Prinzip eine Gruppe von Publikum, die das mitnimmt. Es gibt selten Menschen, die wirklich zu allem kommen, aber wir haben Fanclubs zu allen möglichen Reihen, zu Orten, wo, also mich hat gerade heute jemand angesprochen, hat gesagt, du machst in Kaufungen ein Konzert, da gehe ich hin, das ist völlig egal, was da läuft. Oder ich habe zum Beispiel auch eine wunderschöne Kirche, eine ganz kleine Kirche in Gilsa. Und eines Tages stand Herr von Gilsa vor meinem Schreibtisch und sagte, dass ich da bitte ein Konzert veranstalten möge. Und dann sagte ich, warum, wieso? Das ist da, weil ich dafür sorge, dass die Kirche voll wird. Das ist 20 Jahre her und ich habe in 20 Jahren immer eine ausverkaufte Kirche gehabt. Und es ist egal, was ich mache, die Leute kommen aus Gilsa, kommen dahin, weil es ihr Ort ist. Ich habe aber auch Kirchen oder andere Orte, da ist aus dem Ort selber überhaupt niemand. Da kommen alle von außerhalb. Die Regel festzustellen ist schwierig. Es ist ein bisschen wie mit der Werbung. 50% funktionieren, 50 nicht. Man weiß aber nicht genau, welche 50% es sind.
Auf was freust du dich denn 2025 ganz besonders?
Ich freue mich natürlich immer über die Veranstaltungen, von denen ich weiß, die sind vorher schon ausverkauft und die sind relativ stressfrei. Um es jetzt mal so als Arbeiterin, als Kulturarbeiterin zu sagen. Inhaltlich freue ich mich auf die Kingsingers zum Beispiel. Inhaltlich freue ich mich auf die großen Jugendsinfonieorchester und auf drei Veranstaltungen in Fritzlar vor dem Dom. Das ist tatsächlich eine ganz besondere Festivalatmosphäre. Da haben wir seit mehr als 30 Jahren immer das erste lange Wochenende im August, wo wir 3 bis 4 Veranstaltungen anbieten. Ganz verschieden, mal klassisch, mal unterhaltsam, mal poppig, mal ein bisschen experimentell. Das ist immer eine tolle Atmosphäre. Also da haben wir von 30 Grad im Schatten bis völlig nass geregnet auch schon alles gehabt. Und das ist ein Beweis auch für die Entwicklung des Publikums, die wir haben. Als wir begonnen haben, war es undenkbar, dass man bei Nieselregen ein Konzert gibt. Heute ist es völlig normal. Die Devise heißt, der Künstler muss trocken sein und die Technik muss trocken sein. Das Publikum kriegt Regencapes und mein Publikum hat wirklich in Wetterlagen schon ausgeharrt, wo ich gestaunt habe. Wenn es Ihnen gefällt, dann gefällt es Ihnen auch und dann bleiben Sie bis zum Schluss.
Apropos Feedback, oder? Was hast du für schönes Feedback auch sammeln dürfen in diesen 28 Jahren mit deinem Team? Gemeinsam natürlich immer.
Ganz viel Dankbarkeit. Also viele Menschen, die kommen und sagen, das ist so schön, dass du hier in dieser Region solche Künstler einlädst, solche Orte entdeckst. Es gibt Menschen, die sagen, wir fahren jetzt im Sommer nicht mehr in Urlaub, sondern wir machen den Urlaub hier und gehen zum Kultursommer, die wirklich auch reichlich Tickets bei mir kaufen. Ich habe viel Stammpublikum, über das ich mich auch freue, und insgesamt ist das Feedback positiv, das muss ich sagen. Sonst würden wir auch nicht so lange schon veranstalten können. Und wir leben natürlich auch vom positiven Feedback unserer Sponsoren. Wir sind öffentlich gefördert zu einem Drittel. Ein Drittel müssen wir selber einspielen mit dem Verkauf von Tickets. Und ein Drittel sind Spenden und Sponsoring. Und wenn wir da kein positives Feedback haben, dann bleibt das Geld auch aus. Und ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder das zusammenbekommen haben, was wir benötigen.
Gibt es denn nach diesen 28 Jahren Kultursommern, so viele Sommer, noch Orte, wo du sagst, ah, da würde ich aber schon noch gern was veranstalten? Das habe ich noch nicht geschafft.
Ganz viele. Also es ist ganz erstaunlich. Eigentlich ruft mich jedes Jahr irgendjemand an und sagt, kennst du eigentlich die Scheune da und da? Oder bist du schon mal in der Burg so und so gewesen? Manches stellt sich dann als logistisch schwierig raus, wo wir sagen, da haben wir keine Parkplätze, die Anfahrt ist schwierig, gar nicht behindertengerecht. Aber manchmal staunt man dann auch, wo man hingerät. Und manches ist auch dann neu, vielleicht wieder neu eröffnet. Also Nordhessen ist sehr, sehr vielfältig und es gibt bestimmt ganz viele Orte, an denen ich noch nicht gewesen bin.
Und das hast du schon vorhin gesagt, das Publikum hat sich ein bisschen verändert, ne? Also dass die bei Nieselregen trotzdem sitzen bleiben, was früher vielleicht nicht so der Standard gewesen ist. Was glaubst du denn, warum das so ist? Und hat sich denn auch vielleicht dieses Live-Erlebnis noch mal ein bisschen intensiviert?
Auf jeden Fall. Also das Draußenerlebnis, ich glaube, da spielen tatsächlich zwei Dinge eine Rolle dafür, dass Publikum heute regenfester ist. Das erste ist das Rauchverbot in Kneipen, wo plötzlich vor den Restaurants und vor den Gasthäusern draußen Tische installiert waren, im Zweifelsfall mit Wärmelampe, wo man draußen saß. Und dann kam Corona. Und Corona während der Zeit hat ja alles draußen stattgefunden. Und da haben die Menschen auch nochmal geübt, dass man durchaus länger draußen durchhalten kann, wenn man sich eine dicke Jacke anzieht. Und das ist für die Open-Air-Konzerte tatsächlich sehr gut.
Jetzt haben wir über die Locations gesprochen, aber noch nicht wirklich über sämtliche Künstler oder Künstlerinnen. Wie werden denn die ausgewählt?
Das ist ganz verschieden. Zum einen haben wir natürlich in den langen Jahren ganz, ganz viele Agenturen, die mit uns zusammenarbeiten. Und es ist auch wichtig, Agenturen zu haben, weil um Künstler muss man sich kümmern. Es ist nicht gut für Künstler, wenn sie sich selber um ihre Auftrittsmöglichkeiten bemühen müssen, wenn sie selber um Honorare manchmal streiten müssen. Wenn man diskutieren muss, bleibst du jetzt eine oder zwei Nächte. Das heißt, dafür sind die Agenturen da, die sind auch gut. Und es gibt viele Agenturen, die wissen, auf was sie uns ansprechen können. Das heißt, ganz, ganz viel kommt über Agenturen. Ich zahle keine wahnsinnig hohen Honorare, das können wir auch gar nicht. Wir liegen mit unserem Publikum im Schnitt bei 260 Personen. Sie haben eine Veranstaltung, da kommen auch mal 3000 hin. Aber tatsächlich gibt es auch Veranstaltungen, da kommen 30, 40, 50 zum Beispiel auch zu den Waldkonzerten. Da können wir gar nicht mehr gebrauchen. Das heißt aber, dass die Einnahmensituation natürlich für eine Künstlerhonorierung nicht ideal ist, um es mal so auszudrücken. Und so rufen uns dann auch durchaus mal Agenturen an und sagen, der spielt montags in Mecklenburg-Vorpommern und am Mittwoch im Rheingau Musikfestival. Und da sind wir doch auf der Durchreise beim Kultursommer Nordhessen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann bewerben sich viele so über Social Media inzwischen auch. Ich gucke natürlich viel. Ich gucke auch mal bei der Konkurrenz, was da so läuft. Auch da hat man natürlich schöne Ideen, wo man denkt, ach, das könnten wir doch auch mal machen. Sowohl hier in Deutschland als auch im Ausland. Wenn ich im Urlaub bin, gucke ich mir immer alle Festivalprogramme an, was man da machen kann. Und dann suche ich. Manchmal, sagen wir mal, ich habe zwei spannende Akkordeonisten, dann denke ich, ach, da könnte man ja vielleicht eine Reihe draus machen. Das heißt, nach dem dritten und vierten Akkordeonisten suche ich dann. Oder wir haben zu irgendeinem Thema plötzlich was zusammenpasst. Ich habe zum Beispiel einmal drei oder vier Konzerte zu Schuberts Winterreise gemacht. Eine davon, eine türkisch-deutsche Version, das war sehr, sehr spannend. Es ist eine Gemengelage und es formt sich so ein bisschen. Man muss gucken, was hat man hier, was hat man da und wo geben sich die Reihen, wo sind die Bögen, wo sind die Überraschungen. Und manchmal ist es einfach so, da muss man dann für einen Ort irgendwas finden an dem Wochenende, weil ansonsten ist Viehmarkt und Weinfest oder der Bürgermeister feiert Jubiläum und dann muss man am Samstag, dem 19. und dann findet man auch was.
Sag mal, wie ist es denn, wenn so das letzte Konzert austönt und die letzten Noten gespielt sind und du weißt, jetzt ist der diesjährige Kultursommer vorbei? Macht sich dann so ein bisschen Wehmut breit oder hat man dann so ein kleines Loch, in das man fällt oder seid ihr sofort wieder in der nächsten Planung?
Also eigentlich ist es eine große Erleichterung, wenn das letzte Konzert, bei mir ist es so, wenn das letzte Konzert angefangen hat, so die letzte Rede gesprochen worden ist und man sitzt da und denkt so, jetzt ist es durch. Das ist eine große Erleichterung, weil so eine Saison ist lang, 2,5, 3 Monate, wo man wirklich immer auf Ab-8-Stellung ist und immer irgendwas passieren kann und auch immer was passiert, das muss man auch sagen. Und dann ist man tatsächlich froh, man teilt sich seine Kräfte so ein, dass sie exakt bis zum letzten Tag halten. So, und dann gibt es eine Woche nichts zu tun, aber dann ist man schon mittendrin in der nächsten Saison. Also ich plane natürlich jetzt schon für das kommende Jahr und auch für das Jahr darauf. Anders funktioniert es gar nicht mehr. Das heißt, so ein bisschen ist man immer mittendrin und der Herbst ist für mich immer besonders heiß, weil es da um die Finanzierung des kommenden Jahres geht. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil es ist leichter, noch einen Künstler zu finden als noch einen Sponsor.
Könntest du dir denn ein Leben ohne den Kultursommer überhaupt noch vorstellen?
Absolut. Auf jeden Fall könnte ich das. Also ich mag diesen Job wirklich, aber natürlich kann ich mir auch ganz viele andere Dinge vorstellen.
Maren, abschließende Frage. Wie sollte man denn seinen Kultursommer planen? Was würdest du empfehlen, wenn jemand noch nie da war, es noch nicht erlebt hat? Was würdest du empfehlen? Was sollte man sich rauspicken aus dem Programm?
Ich würde verschiedene Empfehlungen geben. Die erste Möglichkeit ist, man schaut einfach, wo man wohnt und schlägt einen Bogen 25 Kilometer um den eigenen Wohnort und klappert da alles ab. Dann kann man schauen, was man musikalisch gerne möchte oder künstlerisch und nimmt jedes klassische Konzert mit. Oder man guckt, wo ist denn ein schönes Restaurant oder ein schönes Hotel und fährt irgendwo hin und übernachtet dann da und klappert einfach mal Nordhessen ab. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Kultursommer Nordhessen zu besuchen. Und ich kann jede Veranstaltung empfehlen.
Das wäre auch schlimm, wenn du es nicht könntest. Hast du eigentlich deine Heimat nochmal anders kennengelernt durch diese Arbeit?
Sehr. Eigentlich ist meine Heimat geworden durch den Kultursommer Nordhessen. Ich bin in Wilhelmshaven geboren und habe so richtig norddeutsche Eltern. Bei uns wurde immer nur der Norddeutsche Rundfunk gehört und lange Zeit hatte ich das Gefühl, zufällig in Nordhessen zu sein und wollte auch immer weg. Und durch diesen Kultursommer Nordhessen habe ich einfach so viel kennengelernt und so viel gesehen. Und es geht mir jetzt tatsächlich auch so, ich komme aus dem Urlaub oder von einer Reise, komme in dieses Mittelgebirge und es wird mir warm ums Herz. Also ich mag diese Region unglaublich und ich bin hier zu Hause. Ich bin Nordhessin.
Ja, und ich finde, schöner kann man so ein Gespräch ja nicht aufhören, wenn man über den Kultursommer Nordhessen spricht. Danke, Maren.
Gerne.
Ein Festival lebt eben von Künstlerinnen und Künstlern, von Ideen und von Orten, aber vor allem von Menschen, die Kultur eben möglich machen. Maren Mattes hat den Kultursommer Nordhessen über viele Jahre geprägt mit ihrem Team und hat nun den Staffelstab an Insa Pianka übergeben. Besonderer Moment für die Kulturlandschaft in Nordhessen eben. Ja, und genau darum geht es ja auch hier bei Kassel Kunstklang, um die Menschen hinter der Kultur. In der nächsten Folge öffnen wir dann wieder eine ganz besondere Tür. Und zwar blicken wir hinter die Kulissen der Kunst- und Kulturszene in Kassel. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.
Kassels Kunstklang. Eine Audioreise, die schönsten Kulturspots der Stadt Kassel erklingen lässt. Jeden Monat erzählen wir die Geschichten hinter den Kulturstätten unserer Stadt. Und jetzt öffnen wir die Türen zu einem neuen Kapitel der Kunst in Kassel.